Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Wir werden weiterlesen im Philipperbrief und die Gedanken des heutigen Textes zusammen anschauen. Gebetet haben wir dafür und das ist auch unsere gemeinsame Freude, im Worte Gottes zu lesen. Wir haben den Abschnitt heute von im Kapitel 3, von Vers 10 bis 17. Haben bis da in dem Kapitel 3 diese zwei Hauptleitgedanken betrachtet, dass wer Freude erleben will, der muss in der Gnade leben, denn jeder gesetzliche Druck macht unruhig, hat Alex gesagt. Ja, so, wer in der Freude bleiben möchte, muss sich an der Gnade halten. Und das andere war, dass Paulus jetzt zu dem eine besondere Erfahrung kommt, als persönliches Zeugnis und sagt, wenn das der Wunsch seines Herzens ist, Christus ganz zu gewinnen, dann muss er bereit sein, alles, was daran hindert, abzulegen, Verluste hinzunehmen, mit Verlusten zu leben. Der Gedanke setzt sich hier fort in Vers 10 und den werden wir jetzt auch weiter betrachten. Christus gewinnen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selber nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wie er gesagt hat in Vers 8, er hatte einige Vorteile aufgegeben, die ihm im Judentum sozusagen offene Türen schenkten. Ein Pharisäer zu sein, der Erfolg hatte, auch angesehen. Er hatte eine gute Bildung als Rabbi, konnte auf diesem Gebiet bestimmt auch besser leben als von den Spenden, die er später lebte, von den Gaben abhängig zu sein und viele dieser Sache. Er hat gesagt, das habe ich aber alles aufgegeben. Nur so konnte ich Jesus Christus gewinnen. Es ist zum Teil, glaube ich, auch eine persönliche Erfahrung. Wenn ich den Text richtig verstehe, dann würde ich sagen, von dem, was Paulus hier schreibt, kann ich kein persönliches Zeugnis geben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Situation, da muss man erstmal in eine Todeserfahrung kommen. In der Verfolgung, in dem, wie das dann so ist, wenn das soweit ist, dass man das auch sagt, ich möchte, so wie Paulus hier sagt, ich möchte auch dem Tode Christi gleichgestellt werden. Es kann sein, dass es auch für jeden eine andere Erfahrung ist, was uns hier auch sehr entspannt ist, auch das entspannt im Sinne von, wir müssen uns hier nicht vergleichen miteinander, dass Paulus sagt, da muss nicht jeder schon sein, aber wenn das soweit ist, wird Gott dir das erfahren, offenbaren. Das ist aber nur vorweg. Diese Erfahrung, Christus zu gewinnen, Christus zu erkennen, hat ja viele Ebenen. Aber das Zentrale von dem, was er hier sagt, seinem Tode gleichgestellt zu werden, das ist eine innere Bereitschaft, den Märtyrertod anzunehmen. Und das, denke ich, so kann ich nicht theoretisch machen. Das weiß ich, das kann man nur dann, so, wenn das soweit ist. Es gibt ja die Geschichte von Corrie ten Boom, die das so aus ihrer Kindheitserlebnis in Erinnerung hatte und in einem ihrer Vorträge oder Bücher auch wiedergegeben hat, dass sie als junges Mädchen gerade mit diesen Gedanken sich schwer getan hat. Wie wird das sein? Werde ich ein Zeuge von Jesus bleiben können, auch wenn das mir das Leben kosten würde? Kinder machen ja sich auch tiefgehende Gedanken. Und dann hat sie sich damit rumgetragen und Sorgen gehabt und dann ihren Vater mal darauf angesprochen oder hat er sie gefragt, was sie so betrübt ist. Und dann hat sie ihm das erzählt, womit sie sich beschäftigt. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn das erst so weit ist, dann bekommst du auch die Kraft. Jetzt kannst du das nicht vorher wissen. Er hat dir das erklärt mit dem Geld für die Straßenbahn. Er hat gesagt, wenn du jetzt fahren möchtest, wann gebe ich dir das Geld für die Fahrkarte? Na, so vor dem Fahren. Ja, dann früher brauchst du das nicht. Und wenn das soweit ist, dann bekommst du das auch. Hier ist das eine tiefe Glaubenserfahrung von Paulus, glaube ich, in dem ganzen Zusammenhang ist das die zentrale Frage hier, seinem Tode gleichgestellt zu werden. Aber Christus gewinnen, lass uns das jetzt auch mal breiter sehen, als eine Glaubenserfahrung auf der Ebene, in der wir jetzt sind, nicht direkt in Todesgefahr, aber einen Schatz in Christus zu haben. Alles, was Christus ist, auch dass wir teilhaftig dessen sind, dass es uns nicht fremd ist, dass wir sagen können, Jesus Christus ist ein Schatz. Die Tage sprach ich mit einem jungen Mann und so, dass die Erfahrung, dass in Jesus Christus ein Mensch, nachdem man lange mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen ist, rumläuft, und dann Jesus das reinigt, dich zu rein erklärt, mich zu rein erklärt, sauber macht, vergibt, annimmt. Was ist das für ein Gefühl? Das ist Christus erkennen, das ist ein Reichtum in Christus. Das ist eins von den vielen Erfahrungen, die das ausmachen, den ganzen Schatz in Jesus Christus zu erleben. Kolosserbrief ist das auch so in den Worten zusammengefasst, dass dieser Schatz da ist und dass der erlebbar ist. Und er hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Lassen wir das so stehen, ohne jetzt zu sagen, was müssen wir alles dafür tun. Er hat das durch den Tod seines Leibes möglich gemacht, dass er mich, den dreckigen Menschen, vor sich tadellos und völlig ohne Fehler hinstellt. Da kann man sich drüber freuen. Das ist aber auch Christus erkennen. Dazu, das wird nicht geschehen, kennen wir unseren Herrn Jesus nicht, wer er ist als Person, was er tut, was er beabsichtigte, was sein Tod und Auferstehung alles bewirken. Ja, lass uns noch ein paar Sachen zusammentragen. Ich habe jetzt nur eins erwähnt. Eine Reinheit, eine Freiheit, bereinigt sich auch fühlen dürfen durch Jesus. Was gibt Jesus Christus uns noch? Einfach mal ein paar Sachen, ja. Frieden, Gewissheit, Hoffnung, Trost, Kraft, Liebe, Ruhe. Das sind alles Erfahrungen, die haben wir dadurch, dass wir ja auch auf eine Ebene, und die gibt es bestimmt vielseitig, aber das gehört alles zu dem, ich möchte Jesus Christus erkennen. Es ist einmal eine einmalige Erfahrung, haben wir gesagt, aber es ist eine fortlaufende Erfahrung. Und die sagt Paulus hier, will er auch nicht, dass die aufhört. Er will nicht, dass das immer nur in der Vergangenheitsform ist. Ich habe mich mal so gefühlt. Sondern er will, dass es weitergeht, dass es jetzt so ist. Und da werden wir uns auch auf diesem Wege bewegen müssen. Ja, wir haben hier jetzt einiges erwähnt. Wenn Paulus hier zu der besonderen Erfahrung kommt, dann müssen wir schon sehen, er nimmt die schwere Seite von Jesus, seine Leidensgeschichte. Und er fragt sich, hat Jesus, als er lebte hier, und wenn ich ihn ganz erkennen möchte und alles mit ihm teilen möchte, die Gemeinschaft seiner Leiden, hat Jesus gelitten? Ja. Dann sagt er, dann will ich das auch. Ist Jesus gestorben? Gewaltsam, durch andere? Ja. Dann will ich das auch. Und so will ich in dieser Erfahrung mit ihm alles teilen. Und deswegen sage ich von mir, ich will das nicht aufgeben, mir macht das Mut, dass der Paulus hier sagt, was tue ich, wie tue ich das? Ich gehe weiter. Ich bleibe nicht stehen. Das will ich auch. Aber in dieser Erfahrung, glaube ich, ist das eine ganz besondere Erfahrung. Und er ist auch nicht der Meinung, dass alle, das sagen ja uns die Worte hier, Vers 15 werden wir lesen, so viele nun vollkommen sind, lass uns darauf bedacht sein. Es ist auch ein wichtiges Wort, wir werden gleich noch darüber sprechen. Das heißt, er ist nicht der Auffassung, dass jeder Christ diese Erfahrung, dieser Tiefe, der Bereitschaft, sein Leben zu geben und das so mit Jesus zu teilen, dass das für alle schon so weit ist. Aber er ruft uns alle zu, mit ihm weiterzugehen. Die Glaubenserfahrungen nicht stehen zu lassen, nicht liegen zu lassen, nicht für unwichtig zu sehen, sondern in der Erfahrung zu wachsen. Wenn ich jetzt mal so eine Frage stelle, hat es mal einen Punkt gegeben in deiner Erfahrung, dass du gesagt hast, die hat mich länger aufgehalten, dass ich Christus nicht besser kennenlernen konnte, weil ich das erstmal bereit sein musste, diesen Weg zu gehen, da was aufzugeben. Wenn jemand uns mal so einen Einblick schenkt in seine Erfahrung, dann würden wir das auch, glaube ich, als eine gute Glaubenserfahrung für uns mitnehmen können. Bitte schön. Also, meine Frage ist, gibt es auch Dinge, die wir wissen, die sollte ich eigentlich, das hindert mir, das muss ich aufgeben. Um Christi willen, sagte Paulus, habe ich das für unwichtig gesehen und dadurch konnte ich weitergehen. In meiner, glaube ich, Unerfahrenheit, aber die ist ja auch das Gute, dass wir einen gnädigen Gott haben, und das haben ältere Brüder uns schon recht früh nahegebracht, was auch mir, was ich jetzt noch mehr schätze, damals vielleicht für selbstverständlich erkannt habe. Ich hatte mal so verschiedene Fragen auch, und dann sagte ein älterer Bruder, weißt du, das Gute ist, dass Gott uns auch dann, wenn wir ziemlich dumme Fragen stellen, gnädig anschaut. Und eins davon war wahrscheinlich so, ich hatte damals mir die Frage gestellt oder eine Angst oder vielleicht auch aus der Prägung vom Korintherbrief, ob heiraten nicht meinem geistlichen Leben stören würde. Ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Heute weiß ich das, das ist nicht so. Die Heirat mit meiner Frau hat meinem geistlichen Leben nicht gestört. Der hat umgekehrt, hat zum Guten gedient. Das wusste ich aber damals nicht. Das war eine Frage, die einem beschäftigt und vielleicht auch sehr theoretisch war. Aber es gibt wirklich Dinge, wenn wir die tun, wenn wir die nicht bereit sind zu lassen, werden wir da ein Hindernis haben und Christus Jesus nicht in der Tiefe, die es möglich ist, erkennen. Wir lesen jetzt Vers 11 gesondert, noch einmal zurück, Henrik. Vers 11 als ein Text, der ja uns auch erlaubt, einige Fragen zu stellen. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Man kann diesen Text bestimmt unterschiedlich jetzt verstehen. Und wenn wir jetzt auch nichts anderes lesen würden, oder nur so eine Fragestellung, dann glaube ich, kann man hier auch sagen oder die Frage stellen, ob es wirklich so ist, dass Paulus sich nicht sicher war, ob er zu der Auferstehung der Toten gehört oder dass die ihm gehört, dass er das erleben würde. So kann man diese Frage hier stellen, und um das nicht so stellen zu müssen, hat man versucht, diesen Text geistlich zu verstehen. Nicht, die Auferstehung würde dann nicht bedeuten, das, was wir unter Auferstehung im Allgemeinen verstehen, dass es ein Mensch stirbt, verwest und dann wieder im Körper lebendig wird. Da hat man gesagt, vielleicht ist das alles geistlich gemeint und nicht leiblich. Aber ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter. Was hilft so ein geistlicher Zweifel? Der bringt ja uns auch nicht weiter. Und wenn wir hier Paulus in seinen anderen Texten mal zitieren, dann wissen wir, dass das nicht wirklich seine Frage war, ob er Zweifel hatte, ob er zu der Auferstehung gehört oder die erleben wird oder ob sie ihm gehört, oder man kann ja auch anders sagen, jeder, wer zur ersten Auferstehung gehört, ist ein geretteter Mensch. Wir werden noch kurz zu dem Ausdruck der Auferstehung kommen. Aber ich lese einen Text von ihm aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, damit wir doch diese Frage, so wie wir die jetzt gestellt haben, ob Paulus Zweifel hatte, dass wir die ausschließen können. Zweite Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 8. Das ist Paulus sein Glaube, seine Überzeugung. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zuhause zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Hier zweifelt er nicht, er sagt, das wissen wir. Das steht fest. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu berufen hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wie vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch den Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Hier ist kein zweifelndes Wort, hier ist das sehr klar, dass Paulus eine große Gewissheit hatte, dass er zu der Auferstehung der Toten gehört, gelangt. Wie können wir diesen Text dann verstehen? Dass Paulus keine Zweifel hatte an seiner eigenen Auferstehung, das ist in den vielen Worten der Heiligen Schrift uns sehr überzeugend nahegelegt. Was er hier sagt, kann vielleicht Folgendes bedeuten, dass er hier sagen möchte, dass er sich um die Leiden, die ihm auf dem Weg zu der Auferstehung bevorstehen, mit die er rechnet, dass sie ihm auf diesem Wege kein Kümmernis mehr machen. Und dass er diese Erfahrung gerne machen würde, das zu durchleben und mit Christus wirklich alles zu teilen. Auf diese Weise, so wie Jesus gelitten, getötet und auferstanden wurde, so sagt er, das würde ich gerne, dass es mir gelingt, das zu erleben. Nicht das von Gott gewirkte Geschenk der Auferstehung steht hier im Raum als Frage, sondern werde ich diesen Weg, so wie Jesus ihn gegangen ist, auch gehen können. Das möchte ich gern. Das ist, was er hier so zum Ausdruck bringt, als Frage stellend und als eine Antwort darauf. Mehr von Jesus kennen. Warum ist das wichtig? Und was das ist. So werden wir in den weiteren Texten lesen, wie das Bild von dem Läufer, der das Ziel vor Augen hat und läuft. Und jemand sagte, ich weiß nicht, ob wenn wir heute einem Künstler sagen würden, er sollte etwas machen, ein Kunststück, das einen Christen darstellt. Er sagt, ich weiß nicht, ob es denen einfallen würde, einen Läufer im Stadion zu zeigen. Das tut Paulus hier. Aber ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, es geht auch nicht, wenn der Künstler nicht Christ ist, dann kann er da auch nicht. Hat er doch keinen Einblick in das, wie das sich anfühlt. Wie soll ich ihm hinstellen? Er meinte, der würde wahrscheinlich einen älteren Menschen beten, die Hände zeigen, das wäre ein Christ. Ist auch ein gutes Bild. Aber hier verwendet Paulus ein wirklich sehr dynamisches, aktives Bild, das uns ja in das Geheimnis des Glaubens hier reinführt, dass das nicht immer die seligen Stunden sind, glaube ich, das haben wir oder müssen wir uns immer wieder neu vor Augen führen lassen, dass die Stunden so unterschiedlich vom Erleben sind, aber dass die das Göttliche dabei nicht einmal weniger ist und einmal mehr. Ich glaube, die Erfahrung an dem Berg der Verklärung, das macht das sehr deutlich. Das war nicht, was sie immer machen sollten. Das war auch nicht, wo sie immer bleiben sollten, auch wenn das die beste Erfahrung war, die sie bis dann gemacht hatten. Auf dem Berg der Verklärung war die Verwandlung ihrer irdischen Existenz in die himmlische Welt. Da kamen Mose, Elia und sie haben sich mit Jesus unterhalten und sie waren dabei. Und alles war Lichtglanz, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und der Petrus sagt zu Jesus, das ist hier so gut, wir bauen gleich ein paar Hütten und bleiben hier. Das möchte man doch. Aber die Stimme Gottes sagte, das ist mein geliebter Sohn. Und was der euch sagt, das tut. Und was sagte er? Lasst uns wieder nach unten gehen, zu den Menschen. Deswegen ist göttlicher Raum, göttliche Wirkung, göttliches Erleben nicht immer nur eine besonders beglückende, selige Stunde, sondern sich in dem Willen Gottes zu bewegen. Das ist eigentlich, was der Paulus hier auch sagt. Deswegen, ich bewege mich weiter darin. Ich bin auf diesem Weg und laufe diesem Weg. Deswegen, lass uns noch einmal kurz doch die Auferstehung als Begriff anschauen, weil wir das hier in dem Text auf ein paar Stellen haben. Das ist ja ein Wort, das die Zeugen Jehovas als Beleg nehmen, soviel ich weiß, um zu sagen, nicht alle Menschen werden auferstehen. Sie sagen, die zu Gott gehören, zu Jahwe gehören, werden auferstehen. Die anderen haben eben das gerade verwirkt, dass sie für ewig verwesen und weg sind. Hier wissen wir aber, dass die Auferstehung der Toten, die Bibel unterscheidet das schon, dass es eine Auferstehung zum Leben gibt, und eine Auferstehung zum Gericht. Und das nennt man auch mit anderen Worten die erste Auferstehung, ist eine Auferstehung zum Leben. Und die darauf folgende Auferstehung, das ist nach dem tausendjährigen Reich, das ist eine Auferstehung zum Gericht. Aber Auferstehen an sich werden alle Menschen. Deswegen das, was Paulus hier als ein großer Wunsch ausspricht, ist nicht ein Privileg nur Einzelne. Die Auferstehung an sich werden alle Menschen erleben. Nur wozu wird man auferstehen? zum ewigen Leben, die Auferstehung zum Leben oder die Auferstehung zum Gericht. Und das unterscheidet dann doch die ganze Menschheit, weil das auch sehr unterschiedliche Zeiten sind. Die erste Auferstehung, die geschieht bei der Wiederkunft Jesu, und die Auferstehung zum Gericht geschieht nach dem tausendjährigen Reich. Das sind ganz große Zeitabschnitte dazwischen. Der Apostel Paulus war auch nicht der Absicht, dass er vollendet ist. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob sich auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und hier ist das, Geschwister, das Tröstliche auch, habe ich mir auch, ging mir schon ermutigend durchs Herz. Dabei bleiben, auf dem Wege mit Jesus sich bewegen. Wenn er das will, so sagt der Hebräerbrief das, und das werden wir tun, wenn Gott es will. Und was war das, was sie da tun wollten? Sie wollten sich zu den größeren Dingen des Evangeliums damit beschäftigen. Das ist im Hebräerbrief genauso. Aber er sagt, wir werden das tun, wenn Gott das erlaubt. Wenn er uns das schenkt, wenn er uns diesen Weg öffnet. Der Prozess, sagt Paulus hier, dieses Umgestaltwerden, Christus erkennen, das dauert noch an. Ich bewege mich vorwärts, weil ich berufen bin. Geschwister, das ist doch so eine große, eine Entlastung. Ich finde das im Evangelium auch eins von den einladendsten Erfahrungen, dass man das so sagen kann. Einladendste Erfahrung. Warum? Weil man nicht läuft, um zu probieren, und weil ich es will und weil ich auch will, vielleicht komme ich da auch rein und dann laufe ich, sondern alle, die da auf diesem Wege gehen, die sind berufen. Und diese Berufung, der Kampfpreis der Berufung Gottes, das steht hier mit dabei. Und deswegen bündelt ja sich hier auch so ein großes Bild vom Evangelium. Erstmal ist das alles ein Gnadengeschenk. Gerettet werden, berufen werden, Gotteskind werden, auf diesem Wege laufen. Gleichzeitig ist das aber auch sehr deutlich durch dieses Bild. Wenn ich nicht mehr laufe, wenn ich mich einfach hinsetze am Rande des Stadions und nicht mehr laufe, was passiert dann? Paulus sagt hier, das will ich nicht. Damit will ich nicht aufhören. Ich will Jesus Christus laufend erfahren, erkennen und so auch diese Gnade. Und das ist ja immer auch eine Befürchtung von uns Menschen, dass wir sagen, redet nicht so viel von der Gnade, die Menschen werden nichts mehr machen. Die werden sich einfach an dieser Gnade beruhigen und nichts mehr machen. Aber das geht nicht, Geschwister. Der lebendige Ruf von Jesus, der ist stärker. Die Liebe Gottes, die ist stärker als die Peitsche. Das ist die Glaubenserfahrung der vielen Gotteskinder. Und deswegen lasst uns da auch von der Gnade Laufende sein, die den Ruf Gottes kennen, die den Ruf Gottes verstanden haben, auf das Ziel hinlaufen. Und diese unterschiedliche Gnade Reifenstellungen, wenn du noch einmal weitermachst, die spricht ja Paulus hier auch an und sagt wieder, auch das wird in der Gemeinde nicht zum Unfrieden bringen. Wenn wir so denken, wenn wir das so auch tun werden, wenn wir so einander begegnen werden, so viele nun vollkommen sind, lass uns so gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird es euch Gott auch dieses offenbaren. Doch wozu der Einzelne gelangt ist, lasst uns in derselben Fußtapfen wandern. Die unterschiedliche Grade der Reife. Vielleicht will er ja auch sagen, gerade dieses, die vollkommen sind. Ich würde es nicht ausschließen, dass es ein bisschen ironisch gemeint ist. Dass die Leute hier jetzt angesprochen werden, die diese Gefahr da reinbrachten, die Gesetzlichkeit da reinbrachten und sagten, weißt du, Jesus ist gut und ihn zu glauben ist auch gut. Aber wenn du eine geistliche Stufe erreichen willst, eine weitere, dann musst du noch. Und vielleicht will er denen sagen, hallo, ihr Vollkommenen, ihr, die meint, ihr noch mehr habt, ich will euch an eine Sache erinnern. Wenn ihr das wirklich wollt, zu den Vollkommenen oder eine höhere Glaubenserfahrung zu erleben, dann denkt nicht so viel an den Berg der Verklärung, an die seligen Stunden und an euch selber, sondern dann denkt an diesen unteren Weg. Seid bereit, auch so zu denken, wie ich das eben euch geschildert habe. Wozu ich jetzt gelangt bin, das ist das Tiefe. Das ist das, wo ich sagen kann, ich bin willig. Hat Jesus gelitten, will ich auch leiden. Musste Jesus sterben, will ich das auch bereit sein. Und in dieser Erfahrung, sagt er, das möchte ich erleben. Und so will ich euch auch, die ihr meint, eine besondere Stufe der Geistlichkeit erreicht zu haben. Vielleicht können wir das so verstehen. Ich würde euch bitten, kommt mal mit mir auf diesem Weg. Und nicht auf beliebigen Wegen uns zu Vollkommenen zählen, sondern auf dem Weg der Erniedrigung, der Bereitschaft, so mit Christus alles zu teilen. Ja, wir werden jetzt zum Gebet, will ich das nur noch mal kurz die Gedanken erwähnen. Bestimmt sind in euren Überlegungen, noch viele Fragen und so Gott will und wir leben, wollen wir nächstes Mal uns auch die Zeit nehmen, auf die Fragen einzugehen. Christus gewinnen ist hier in diesem Text etwas mehr als nur die Erstbekehrung zu erleben, sondern den ganzen Reichtum, den Christus schenkt, an Erfahrung und Erleben, den möchte Paulus teilhaftig werden. In der Bereitschaft, auch sein Leben zu geben. Wir sind berufene Menschen. Und deswegen dürfen wir auch als Berufene, als Eingeladene wissen, ich stehle mir hier nichts. Auf dem Wege der Nachfolge mit Jesus, da bin ich gemeint, da bin ich gerufen, da bin ich nicht falsch. Da darf ich mich frei bewegen nach vorne in diese Abhängigkeit und Erkenntnis seiner selbst. Und die Unterschiede, die in der Erfahrung der Christen sind, sagt Paulus, wollen wir die nicht immer versuchen auszugleichen? Lass dem anderen, lass Gott an ihm wirken. Gib ihm Zeit, gib ihm Raum, gib ihm Freiheit in deinem Herzen. Zwing ihm nicht, etwas zu sein, zu tun, wo er noch nicht ist, sondern wenn ihr wollt, da wird Gott es euch schon geben. Da ist Paulus ziemlich offen mit und lässt hier auch einen Freiraum für die anderen. Möge Gott uns Gnade schenken, Menschen, die uns Mut machen, so wie der Apostel Paulus, alles hinzugeben in die Nachfolge für Jesus. Amen. Ich werde noch beten. Unser Herr Jesus, wir danken dir für die Glaubenserfahrungen und Glaubenszeugnisse, die der Heilige Geist so festgehalten hat. Aus dem Munde der Apostel, aus dem Munde der Menschen, die noch davor gelebt haben. Und so hast du uns ein Zeugnis hinterlassen, das uns Mut macht, das uns den Weg zeigt, dass wir nicht in der Unwissenheit und Dunkelheit tapfen, sondern dass wir einen Ruf haben, der uns sagt, kommt uns nach, läuft auch so wie wir. Ich danke dir auch für die Menschen in meinem Leben, die das so gelebt haben, die so einladend im Glauben gelebt haben, dass wir großen Zuversicht und Mut haben, diesen Weg zu gehen. Danke dir, dass du gnädig bist, barmherzig bist und dass du uns den Lebensraum und die Zeit schenkst und der Glaubenserfahrung. Amen. Ich wünsche allen einen guten Heimweg und gesegneten Abend.